Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Heldinnen und Heilige beschäftigen uns heute. Carola Rakete und Greta Thunberg werden verehrt und verachtet. Was sie antreibt und was sie bewegen, das erklärt der Ethiker Arndt Pollmann. Und außerdem erinnern wir an eine Frau aus der Bibel, die lange als Sünderin verachtet wurde, nun aber hochoffiziell verehrt wird. Ihr Festtag ist heute, Maria Magdalena. An die Berufsbezeichnung Kapitänin mussten sich viele erst gewöhnen. Wer mit Captain Cook, Captain Iglo, Captain Blaubär aufgewachsen ist, kennt nur männliche Kommandogeber. Carola Rakete dürfte die bekannteste Kapitänin sein, seit sie mit ihrem Schiff Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet und gegen viele Widrigkeiten in einen Hafen gebracht hat. Imponierend nennen das die einen, kriminell die anderen. Auch Greta Thunberg, die Anführerin der Fridays for Future-Bewegung, polarisiert. Arndt Pollmann ist Professor für Ethik an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und er schrieb kürzlich, wir haben es hier mit Heldinnen zu tun, nicht mit Heiligen. Da gibt es Nachfragebedarf. Arndt Pollmann konnte ich vor der Sendung sprechen. Ich habe ihn im Urlaub erreicht und ich habe ihn zuerst gefragt, was an Thunberg und Rakete heldinnenhaft ist.
Na, schon hier besteht ja große Uneinigkeit. Die einen halten Greta Thunberg und Carola Rakete tatsächlich für echte Heldinnen. Viele andere weisen das geradezu empört zurück, diffamieren Greta Thunberg als autistische Schulschwänzerin und Carola Rakete als eine gesetzlose Verbrecherin. Es scheint also auf den ersten Blick im Auge des Betrachters zu liegen, wen man aus welchen Gründen für eine Heldin oder aber einen Helden hält, abhängig von den jeweils eigenen ethischen Wertmaßstäben und wohl auch von dem politischen Weltbild, das man favorisiert. Denken Sie hier etwa auch an Edward Snowden, der in den letzten Jahren ja ganz ähnlich polarisiert hat. Bei genauerem Hinsehen täuscht diese Beliebigkeit, denn meist haben ja auch diejenigen, die derzeit über Greta Thunberg oder Carola Rakete lästern, ihre jeweils eigenen, nur eben andere Vorbilder und Helden. Und dann stellt sich bei genauerer Analyse und im Vergleich meist eben doch heraus, dass die Kriterien für Heldentum keineswegs so subjektiv und beliebig sind. Heldinnen und Helden haben eines gemein, sie tun außeralltägliche Dinge. Also Dinge, die teilweise weit über das hinausgehen, was sogenannte normale Menschen tun und als ihre moralische Pflicht begreifen würden. Helden tun nicht bloß das, was ihre Pflicht ist, sondern mehr als das. Sie gehen teilweise ein großes persönliches Risiko ein, legen sich mit der Regierung und dem Gesetz an. Sie zeigen uns Normalos, wenn man so will, was Menschen möglich ist, obwohl wir selbst dazu in aller Regel zu feige sind. Und ich glaube, eben das trifft auch auf Greta Thunberg oder Carola Rakete zu.
Sie haben eben das Wort Vorbild benutzt. Da steckt der Gedanke drin, dass man dem nacheifern sollte. Aber was wäre denn, wenn viele so wären?
Ja, man glaubt manchmal, dass eine Gesellschaft neuer Menschen denkbar wäre, in denen wir alle Heldinnen und Helden sind. Ich glaube aber, dass das eine Träumerei ist und dass Gesellschaften immer darauf angewiesen sein werden, dass es ein paar Menschen gibt, die tatsächlich zu Außeralltäglichem bereit sind. Und per Definition können wir gewissermaßen nicht alle gleichzeitig Heldinnen und Helden sein, weil eben Heldinnen und Helden sich dadurch auszeichnen, dass sie mehr als das tun, was normale Menschen tun.
Sie sind Professor für Ethik. Welche ethischen Begründungen liegen dem Tun dieser beiden, über die wir jetzt gesprochen haben, zugrunde?
Das ist von außen schwer zu sagen. Es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, den Kern der Moral zu bestimmen, beziehungsweise die Frage zu beantworten, worum es in der Moral letztlich geht. Es gibt so etwas in die Jahre gekommene Begriffe wie Tugendethik, Gesinnungsethik, Verantwortungsethik. Begriffe, die nicht nur ein wenig aus der Mode gekommen sind und teilweise auch irreführend sind. Es geht dabei im Kern um die Frage, worauf genau es in der Moral ankommt, beziehungsweise worauf genau wir in der Moral zu achten haben. Und das ist gar nicht so einfach zu sagen. Kommt es vor allem darauf an, ein guter Mensch zu sein? Das ist so die Auffassung der Tugendethik, wie man sie beispielsweise schon bei Aristoteles findet. Oder geht es darum, in dem Sinne gut gewillt zu sein, dass wir unser Handeln an allgemeingültigen Prinzipien der Vernunft ausrichten, beispielsweise Menschen zu helfen, die in Not sind? Das ist die sogenannte Gesinnungsethik, wie man sie heute gern mit Immanuel Kant assoziiert. Oder aber verpflichtet uns die Moral vor allem dazu, die positiven und vor allem auch negativen Folgen unseres Tuns zu kalkulieren. Das ist die Grundthese, die man der sogenannten Verantwortungsethik zuschreibt, für die heute vor allem der moralphilosophische Utilitarismus steht. Ich glaube aber, dass Heldinnen und Helden nicht schon von vornherein auf eine dieser verschiedenen Positionen abonniert sind. Trotzdem glaube ich, dass diejenigen Heldinnen, über die wir derzeit sprechen, eine gewisse Tendenz zur Tugendethik haben. Denn bevor diese jungen Frauen ihrem Gegenüber moralische Vorwürfe machen, kehren sie lieber vor der eigenen Haustür. Sie moralisieren nicht, sie packen selbst an, vielleicht um auch morgen noch in den Spiegel schauen zu können. Und das ist eine typisch tugendethische Grundhaltung, die in unserer moralinsauren Welt fast ein wenig altmodisch wirkt.
Warum steht Moral unter dem Moralinverdacht? Wir haben in dieser Sendung schon einige Gespräche über Moral geführt. Hypermoral ist zum Beispiel ein solches Schlagwort. Viele Kritiker von Greta Thunberg und von Carola Rakete sagen, das ist mal wieder der Moralismus. Da schwingen sich Gutmenschen auf, die Welt zu retten. Jetzt haben Sie es auch gerade mit Moralinsauer gleichgesetzt.
Es ist oft ein schmaler Grat zwischen Moral und Moralin. Dass wir im Alltag uns moralisch zueinander verhalten sollen, ist selbstverständlich. Und ebenso selbstverständlich ist es, auch wenn wir das nicht immer Moral nennen, uns gegenseitig Vorhaltungen oder Vorwürfe zu machen, wenn unser Gegenüber in für uns wichtigen ethisch-moralischen Hinsichten nicht das tut, was seine oder ihre Pflicht wäre. Moralistisch wird dieser moralische Diskurs immer dann, wenn diese Vorwürfe in dem Sinne Überhand nehmen, dass ein Verhalten als unmoralisch deklariert wird, von dem wir eigentlich sagen würden, das ist übertrieben, das ist vielleicht schlechter Stil, das ist vielleicht unsympathisch, aber vielleicht noch nicht im starken Sinne unmoralisch, was eine andere Person tut. Also der Moraldiskurs hat eine gewisse Tendenz, ins Moralistische zu kippen, wenn wir es mit moralischen Vorwürfen übertreiben.
Haben Sie da ein Beispiel?
Wenn wir jetzt mit einem Gegenüber zu tun hätten, der oder die beispielsweise in der Eisdiele zu uns sagen würde, weißt du, wie diese Vanille hergestellt worden ist? Weißt du, wo diese Erdbeere und unter welchen Bedingungen sie produziert worden ist? Dann hat diese Person vielleicht einen Punkt, denn an den Produktionsbedingungen auch von Speiseeis lässt sich natürlich ein moralischer Dissens festmachen. Und trotzdem würden wir sagen, hier mischt sich jemand zu sehr in unsere alltäglichen privaten, in diesem Fall Konsumentscheidungen ein und macht aus einem Gespräch über Geschmacksfragen einen moralistischen Diskurs.
Heldin ist bei Ihnen auch positiv konnotiert. Held dagegen klingt irgendwie lächerlich. Wie kam es zu dieser Entwicklung?
Also ich selbst finde den Begriff keineswegs lächerlich, auch nicht in seiner männlichen Form. Und ich werde eher misstrauisch, wenn jemand darauf verzichten will. Ich sehe natürlich auch, dass heute viele Menschen mit dem Heldenbegriff eine unkritische bis blinde Verherrlichung kriegerischer Gewalt oder nationalistischen Opferkults verbinden und tatsächlich ein solches, wie mir scheint, überkommenes Heldenbild ja vor allem in rechten und rechtsradikalen Kreisen noch immer weit verbreitet. Es wäre aber, glaube ich, ganz falsch, das Kind mit dem Bade auszuschütten und den Heldenbegriff deshalb auf den heute allseits zitierten Müllhaufen der Geschichte zu werfen. Denn auch unsere Gesellschaft braucht außeralltägliche Vorbilder. Vorbilder, die mehr tun als das, wozu wir normallos bereit sind. Und nur weil diese neuen Heldinnen und Helden nicht mehr den Muskelprotzen der Antike gleichen, bedeutet das nicht, dass es keine Heldinnen und Helden wären.
In Brechts Galileo Galilei heißt es einmal, unglücklich das Land, das keine Helden hat, und dann einmal, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Sie neigen der Position zu, glücklich das Land, das Helden hat.
Ja, eindeutig. Sicher, wenn Heldinnen und Helden notwendig werden, dann liegt gesellschaftlich irgendetwas im Argen. Es ist für eine Gesellschaft kein Kompliment, wenn die Sehnsucht nach heroischer Veränderung erwacht. Aber Gesellschaften werden immer irgendwelche Krisen, Missstände und Defizite aufweisen. Dann wird es eben auch auf neue oder auch alte Heldinnen und Helden ankommen und auf deren Bereitschaft, Außeralltägliches zu leisten. Diese Brechtsche Vorstellung, wie sie eben Galilei anklingt, ja, dass die Gesellschaft nach der Revolution nur noch aus neuen Menschen bestehen wird, die keine Helden mehr brauchen, das ist, glaube ich, eine ganz lächerliche sozialistische Traumwelt.
Der Berliner Erzbischof Heiner Koch hat vor einigen Wochen, das war zu Palmsonntag Greta Thunberg als Prophetin bezeichnet, die auf Missstände hinweist. Diese religiöse Dimension, sehen Sie die auch? Prophetin, ist das ein treffendes Wort?
Nein, ich denke nicht. Und zwar aus zwei Gründen. Zunächst trifft es das religiöse Wort Prophetin schon deshalb nicht, weil im Gegensatz zu einem weit verbreiteten Missverständnis Prophetinnen und Propheten keine Hellseher sind, die die Zukunft voraussagen. Prophetinnen und Propheten sind, wenn man so will, Medien, derer sich ein Gott bedient, um seine Worte unter das Volk zu bringen. Und wer jetzt wie der Erzbischof Greta Thunberg eine Prophetin nennt, der will sie offenbar vor allem für das eigene missionarische Projekt vereinnahmen. Wichtiger aber ist noch das Folgende. Heldinnen sind auch keine Heiligen. Denn Heilige sind darauf gepolt, wenn man so will, geradezu wie selbstverständlich, automatisch das übergebührlich Gute zu tun. Heilige sind in einer gewissen Weise nicht ganz von dieser Welt. Heldinnen hingegen schon. Sie kämpfen auf sehr irdische Weise gegen ihre eigenen Furcht, gegen ihre eigenen Ängste an. Sie haben teilweise sehr viel zu verlieren und eben das macht sie so bewundernswert.
Wir brauchen Heldinnen und auch die Helden dürfen nicht aussterben, sagt Arndt Pollmann, Professor für Ethik an der Berliner Alice-Salomon-Hochschule. Maria Magdalena ist die andere Maria, verruchter, schillernder, emanzipierter als die Jungfrau Maria. An diesem Satz war theologisch fast alles falsch, aber das Klischee der Maria Magdalena ist immer noch übermächtig. Hollywood und heilige Väter haben da ganze Arbeit geleistet. Doch die Wissenschaft hat einiges zurechtgerückt und auch die katholische Kirche, die sich besonders an der vermeintlichen Sünderin versündigt hat, ist um Rehabilitierung bemüht. Maria Magdalena gilt seit einigen Jahren offiziell als Apostelin der Apostel. Heute ist ihr Tag im katholischen Festkalender. Corinna Mühlstedt berichtet von Erfundenem und Gefundenem zu Maria Magdalena.
Die Bibel verrät wenige Details über das Leben Maria Magdalenas. Es heißt nur, dass sie Jesus folgte und ihn unterstützte, dankbar, dass er sie von 7 Dämonen befreit hatte, das heißt von einer großen Gefahr. Die Evangelien berichten, dass Miriam aus Magdala unter dem Kreuz Jesu stand. Als die Jünger sich noch in Todesangst versteckten, suchte Magdalena sein Grab auf. Sie fand es leer vor, hörte aber plötzlich seine Stimme.
Miriam, da wandte sie sich ihm zu und sagte, Rabuni, mein Meister, Jesus sagte, halte mich nicht auf, geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Miriam von Magdala zurück zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen.
Ob Magdalena Jesus an jenem Tag leibhaftig oder in Form einer Vision begegnete, sei in der Forschung umstritten, meint Silke Petersen. Fest stehe aber, so die Hamburger Theologin, die eine Monographie zu dem Thema veröffentlicht hat,
die ältesten Überlieferungen zu Maria Magdalena betonen alle ihre Rolle als Zeugin der Auferstehung Jesu. Dass dies von den Verfassern der Evangelien frei erfunden wurde, ist äußerst unwahrscheinlich. Schon aufgrund der wenig rühmlichen Rolle, die den männlichen Jüngern Jesu in denselben Erzählungen zukommt. Vielmehr ist anzunehmen, dass die Erfahrung Magdalenas wirklich einen entscheidenden Impuls gab, der nach der Kreuzigung Jesu die um ihn entstandene Bewegung neu aufleben ließ.
Die Bibel schweigt über das weitere Schicksal der Jüngeren aus Magdala. Spätantike Texte belegen, dass sie als Zeugin Jesu vielerorts verehrt wurde. Doch dann erhält der Name Maria Magdalenas in Europa plötzlich einen fragwürdigen Beigeschmack. Die Philosophin und Theologin Katharina Kemming.
Historisch haben wir dann eine Entwicklung, wo wir feststellen können, mit dieser Person von Maria Magdalena, das sind verschiedene Figuren kombiniert worden. Es geht auf Papst Gregor I. zurück im 6. Jahrhundert, wo auf einmal dann also verschiedene Bibelstellen so zusammengefasst werden, dass man auf einmal Maria Magdalena als die Sünderin hat.
Gregor I., auch Gregor der Große genannt, zerstörte Maria Magdalenas Ruf nachhaltig.
Aus Lust und Laune, so scheint es, identifizierte der Papst die Jüngerin Jesu mit zwei anderen biblischen Gestalten, einer wohlhabenden Frau namens Maria und einer unbekannten Sünderin, die Jesus, gemäß dem Lukas-Evangelium, die Füße salbte. Gregor schrieb,
von dieser, welche Lukas eine sündige Frau nennt, glauben wir, dass sie jene Mirjam ist, aus der sieben Dämonen ausgetrieben wurden. Und was bedeuten diese sieben Dämonen, wenn nicht sämtliche Laster? Denn die Siebenzahl bildet die Gesamtheit ab. Mirjam von Magdala hatte also sieben Dämonen, welche von sämtlichen Lastern waren.
Zwar gibt es für all dies keine Beweise, doch der hier begründete Ruf Magdalenas als lasterhafte Prostituierte haftet der jüngeren Jesu seither in der westlichen Kirche gnadenlos an.
Erstaunlicherweise wird das Leben Magdalenas im östlichen Mittelmeerraum völlig anders geschildert. Hier identifizierte man die Frau aus Magdala nie mit einer Sünderin oder Büßerin, sondern würdigte sie fast immer als bedeutende Zeugin Jesu. In ostkirchlichen Legenden heißt es,
nach der Auferstehung Jesu verließ Maria Magdalena mit den anderen Aposteln Jerusalem, um das Evangelium in der ganzen Welt zu verkünden. Sie ging zunächst nach Rom, wurde sogar von Kaiser Tiberius empfangen und predigte in ganz Italien. Dann reiste sie nach Ephesus und half Johannes bei der Abfassung seines Evangeliums. Dort verehrt man bis heute ihr Grab.
In der westlichen Kirche begann man den Rufmord an der jüngeren Jesu erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zu korrigieren. Das Zweite Vatikanische Konzil setzte in seiner Liturgiereform der Identifikation Maria Magdalenas mit der großen Sünderin offiziell ein Ende. Kurz darauf brachte die feministische Theologie Magdalena und andere Frauen in der Nachfolge Jesu positiv ins Gespräch.
Was führte zu dem Sinneswandel? Den Ausschlag gab wohl in der Mitte des 20. Jahrhunderts ein sensationeller archäologischer Fund in Oberägypten. Durch ihn kamen bislang unbekannte Texte aus dem 2. Jahrhundert zum Vorschein, die auf Maria Magdalena ein völlig neues Licht warfen.
1945 stieß der Feldarbeiter Muhammad Ali Saman in den Bergen nahe des Ortes Nahamadi auf einen großen roten Tonkrug. In der Hoffnung, darin Gold zu finden, öffnete er ihn. Doch der Inhalt war für Ali enttäuschend. Dutzende alte, in Leder gebundene Papyrusbücher. Sie wurden im Stall gelagert und zum Feueranzünden verwendet.
Einige Papiere gelangten jedoch auf abenteuerlichen Umwegen über Mönche und Antiquitätenhändler in den Besitz des Koptischen Museums von Kairo. Dort erkannte man sofort ihren unschätzbaren Wert, erklärt der Ägyptologe Philippe Lusier.
Diese Texte von Nahamadi sind in koptischer Sprache verfasst und stammen aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Die meisten sind aber Übersetzungen älterer griechischer Schriften aus dem 2. Jahrhundert.
Die meisten Texte auf den Papyri seien sogenannte Apokryphen, erläutert Philippe Lusier. Schriften, die sich mit den Ereignissen rund um Jesus befassen, aber von der offiziellen Kirchentradition nicht oder nur eingeschränkt anerkannt werden. Zu den apokryphen Schriften gehört ein Text, der als Evangelium der Mariam bezeichnet wird. Mariam sei der koptische Name von Maria bzw. Mirjam und stehe hier für Maria Magdalena, erläutert der Koptologe Lusier.
Dieses Evangelium der Maria ist Teil einer Sammlung von Papyri, die man heute im Ägyptischen Museum in Berlin aufbewahrt. Interessant ist, dass Maria Magdalena hier als Vermittlerin wahrer Lehre und Erkenntnis eine wichtige Rolle spielt.
Die Augsburger Theologen Katharina Kemming und Jürgen Werlitz haben unlängst eine Auswahl der koptischen Texte einem breiten Publikum in deutscher Sprache zugänglich gemacht. Zwar ist nur ein Teil des Evangeliums erhalten, doch dieser beeindruckte die Fachwelt. Er beginnt mit Abschiedsworten, in denen der auferstandene Jesus die Jünger nachdrücklich auffordert, seine Lehre zu verkünden.
Aber sie haben eigentlich wahnsinnig Angst und sie fragen sich so, na, wer wird uns denn hören, wenn schon der Meister quasi kein Gehör fand und man ihn getötet hat? Und hier tritt Maria auf und sie ist die Person, die wirklich angstfrei nun die anderen ermutigt, diesen Auftrag auch anzunehmen, weil sie in einer ganz besonderen Weise mit dem Meister, mit Jesus verbunden ist.
Da stand Maria auf, umarmte sie alle und sagte zu den Jüngern: Weint nicht und seid nicht betrübt und lasst keinen Zweifel in eurem Herzen zu, denn seine Gnade wird in Fülle mit euch sein und sie wird euch beschützen. Da Maria das sagte, wandte sich das Herz der anderen zum Guten.
Petrus bittet daraufhin Maria Magdalena, von ihren Begegnungen mit Jesus zu erzählen.
Wir wissen, dass der Erlöser dich weit mehr liebte als den Rest der Frauen.
Magdalena berichtet nun von ihren Visionen und Gesprächen mit Jesus. Diese geben Anweisungen, wie man schrittweise zu wahrer Erkenntnis gelangt und Hindernisse wie Begierden, das Nichtwissen oder den Zorn überwindet. Ziel aller Bemühungen sei ein Zustand der Ruhe, versichert Magdalena. Als sie anschließend schweigt, reagiert Petrus wütend.
Hat der Erlöser wirklich zu einer Frau gesprochen, ohne unser Wissen, nicht öffentlich? Sollten wir umkehren und alle auf sie hören? Hat er sie uns gegenüber dermaßen bevorzugt? Da weinte Maria. Petrus, denkst du etwa, dass ich mir das in meinem Herzen ausgedacht habe und die Unwahrheit über den Erlöser sage?
Die Liebe zwischen Maria Magdalena und Jesus, die der Text ausdrücklich benennt, gab in modernen Romanen und Filmen Anlass zu blühenden Spekulationen.
So ließ etwa Nikos Kazantzakis in Die letzte Versuchung Jesus am Kreuz von einer Ehe mit Magdalena träumen. Dan Brown machte Jahre später Schlagzeilen mit dem Thriller Sakrileg. Darin behauptet der Autor, es sei historisch verbürgt, dass Magdalena als Ehefrau Jesu ein Kind von ihm zur Welt brachte.
Das Motiv einer großen geistigen bzw. platonischen Liebe zwischen Magdalena und Jesus findet man auch in anderen apokryphen Texten aus dem Umfeld von Nag-Hammadi.
Besonders eindrücklich sind Fragmente des sogenannten Philippus-Evangeliums, die Magdalena auf Griechisch als Koinonos bezeichnen, als Partnerin oder Gefährtin Jesu.
Die Gefährtin des Erlösers ist Maria Magdalena. Der Erlöser liebte sie mehr als alle Jünger. Und er küsste sie oft auf den Mund.
Die Theologin Silke Petersen hat die vielschichtige Bedeutung des Kusses in antiken und frühchristlichen Traditionen herausgearbeitet. Sie kommt zu dem Schluss:
Das Küssen auf den Mund ist in diesem Kontext nicht primär erotisch zu verstehen. Es stiftet vielmehr Gemeinschaft und spirituellen Austausch. Ja, es steht für die Weitergabe geistigen Wissens an Auserwählte.
Das Evangelium der Maria ist das einzige bekannte Evangelium, dessen Protagonist eine Frau ist. Magdalena steht symbolhaft für Liebe und Erkenntnis. Ihr Gegenspieler Petrus repräsentiert Macht und Dominanz. Die Philosophin Katharina Kemming:
Das eine, was hier durchschimmert, die Frage der Führungsposition von Frauen. Wir haben es mit klassisch patriarchalen Gesellschaften zu tun. Wir haben durch Jesus schon eine Wertschätzung des Weiblichen. So in den ersten Jahrzehnten wohl haben die Frauen in der Gemeindebildung eine wichtige Rolle gespielt. Wir können aber erkennen, dass in dem Moment, wo das Christentum sich immer stärker etabliert, ganz klar die Bestrebungen sind, die Frauen wieder zurückzudrängen.
Die Abwertung Maria Magdalenas durch Petrus, die in dem apokryphen Evangelium anklingt, wiederholte sich im Lauf der Kirchengeschichte in vielen verschiedenen Formen. Das frivole Urteil Papst Gregors über die Jüngeren Jesu ist nur ein Beispiel. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren Frauen in kirchlichen Leitungsämtern tabu, in fast allen Kirchen.
Dann erst begann man langsam umzudenken. 2016 würdigte Papst Franziskus Maria Magdalena offiziell als Apostelin der Apostel. Diese Bezeichnung kam ihr in der Spätantike öfter zu. So schrieb etwa Bischof Hieronymus im 4. Jahrhundert augenzwinkernd in einem Bibelkommentar:
Als Jesus auferstanden war, erschien er zuerst den Frauen. Jene wurden Apostelinnen der Apostel. Und die Männer sollten schamrot werden, weil sie den nicht suchten, den das zartere Geschlecht schon gefunden hatte.
Maria Magdalena, Maria von Magdala, Miriam, Mariam, eine Frau mit vielen Namen, vielen Gesichtern. Corinna Mühlstedt porträtierte die verkannte Zeugin. Damit endet Tag für Tag. Nach den 10 Uhr Nachrichten folgt hier die Sendung Kontrovers und auch da spielt Greta Thunberg eine Rolle. Die Hängepartie beim Klimaschutz ist dann das Thema. Am Mikrofon begrüßt Sie mein Kollege Jörg Münchenberg. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.